Hier ist es Freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen Dr. Martin Wagner, Experte für Kultur und Entwicklung in Unternehmen. Hallo.
Hallo, Herr Rühle. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Sie kommen aus Leipzig. Haben Sie eine gute Anreise hierher gehabt nach Kassel?
Sehr gut. Bei dem Wetter. Es ist natürlich eine sehr schöne Sache, durch die Landschaft zu fahren.
Das stimmt, ja. Strahlender Sonnenschein, ja, den Sie mitgebracht haben aus Leipzig, weil heute Morgen im Osten ist ja da die Sonne aufgegangen, so habe ich gesehen, wie ich über Kassel drüber weggeguckt habe.
So ist es.
Ja, wir werden in der Sendung darüber sprechen, was Kultur und Entwicklung in Unternehmen ist, wie Sie das überhaupt entdeckt haben und was Sie für Nutzen den Unternehmen und auch damit vielen, vielen Mitarbeitern und damit vielen, vielen Menschen bringen.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht bevor wir mal über das Thema Vision sprechen, vielleicht mal erst ein paar Worte zu sich selbst. Wer ist denn der Dr. Martin Wagner?
Das ist eine Frage, mit der man sich wahrscheinlich sein Leben lang beschäftigt. Mit wer ist man selbst? Also ich bin gebürtiger Leipziger, habe eine Familie gehabt, also Kinder habe ich noch, 3 Kinder. Und die natürlich für die Arbeit kurioserweise sehr wichtig sind als Spiegel. Und von daher, wer ich bin ursprünglich Handwerker, aus dem Handwerk kommend, in die Hochschullaufbahn eingestiegen und bis in die Forschung, Konstruktion und dann parallel dazu habe festgestellt, dass doch die Unternehmen selbst Probleme oder Herausforderungen gegenüberstehen, die mit den technischen Mitteln nicht lösbar sind. Und so führte dann der Weg in die Kulturentwicklung.
In die Kulturenentwicklung. Ich würde ja mal wissen, bei mir in der Sendung, was ist denn Ihre Vision, damit die Hörer ja auch vielleicht Ideen bekommen, ja, um ihre eigene Vision zu finden, um das, was letztendlich tief im Herzen mit drin ist und dann auch den Mut bekommen, vielleicht das Ganze auch zu verwirklichen. Was ist denn Ihre Vision?
Der Begriff Vision ist für mich schwer zu handhaben. Gerade wenn in Unternehmen von Vision gesprochen wird, empfindet man das als eine Vorstellung der Zukunft, die irgendwann mal eintreten wird. Ich für mich selber habe eher Hypothesen. Hypothesen sind in einer ständigen Reflexion unterlegen. Also eine Vision wird hingestellt und man sagt, ja, ich folge dieser Vision, egal was kommt. Und irgendwann passiert es, dass der Realitätsbezug nicht mehr herzustellen ist. Und dann wird es zur Religion oder zur Ideologie. Die Hypothesen muss ich mir immer wieder regelmäßig vor Augen führen. Und deswegen ist es eher eine Hypothese.
Was ist die Hypothese von Ihnen?
Es sind mehrere Hypothesen. Ich kann mal eine vorstellen. Und zwar geht es darum, um die Selbstwirksamkeit eines Menschen. Also man hat eine Vorstellung von dem, was man macht, was man tut, von den Spuren, die man hinterlassen will. Also wie, in welcher Form man selbst wirksam werden möchte. Und diese Vorstellung ist unbewusst. Sie wird durch die eigene Geschichte, durch das Leben, durch die eigene Erziehung, durch das eigene Umfeld wesentlich bestimmt. Und sie entzieht sich in der Regel dem Bewusstsein.
Wie sind Sie insgesamt auf dieses Thema gekommen? Wie ist die Hypothese bei Ihnen? Ich nenne es trotzdem Vision, wenn es für Sie okay
ja,
ist. denn zu Ihnen gekommen?
Diese Vision ist gekommen durch eine Reihe von Ereignissen, in denen ich in meinem Umfeld gescheitert bin. Also meistens in dem Moment, in dem ich mich in neue soziale Gruppen hineingebracht habe und hineingekommen bin, sei es Schule, Beruf, im Freundeskreis. Irgendwann, nachdem man angekommen ist und auch eine Rolle gefunden hat, irgendwann kippte die Situation und die Menschen in meinem Umfeld sind geflüchtet oder haben mich bekämpft. Klingt jetzt hart, aber das geht zu subtil. Und dann habe ich festgestellt, irgendwas haut nicht hin. Und es gibt zwischen den formalen, also zwischen den sichtbaren Punkten und Aspekten und Ansprüchen, irgendetwas im Untergrund, was ich noch nicht verstehe. Und da kam dann sozusagen dieser Bezug auf der Suche nach diesem Unbewussten, bin ich dann dazu gekommen.
Also auf der Suche nach dem, was letztlich, was ist da, was führt dazu, dass es so ist, wie es ist. Ja. Sie haben ja eben davon gesprochen, dass das vom Umfeld auf einmal, dass das ein bisschen anders da reagiert hat, wo Sie gar nicht damit gerechnet haben.
So
war das auch für Sie ein Gefühl der Misserfolg gewesen an der Stelle?
Ganz klar.
Haben Sie vielleicht mal so ein konkretes Beispiel dafür, für die Hörer?
Ja, im Rahmen meiner Promotion. Das war eigentlich das, was jetzt die größten Nachwirkungen mit sich brachte. Dass ich sozusagen sehr lange mit meiner Betreuung, mit den beiden Professoren zusammengearbeitet habe. Und an irgendeiner Stelle habe ich gemerkt, dass die Reaktion sich verändert hat. Die Antworten wurden kürzer. Und nach der Promotion, es ging dann schon in Richtung Habilitation, ein Thema zu finden, und das hatte ich schon parallel mit erarbeitet, und irgendwann stellte ich fest, dass die Antworten nicht bloß kürzer geworden sind, sondern weggeblieben sind. Ohne Kommentar, ohne einen Bezug, ohne einen Effekt, ohne eine Eskalation vielleicht, ein Streit, wo man sagt, jetzt ist Schluss, jetzt können wir nicht weitermachen. Es ist einfach im Sande verlaufen. Und das ist wirklich eine Erfahrung gewesen, die mir sehr zu schaffen gemacht hat auch. Und die hier als Motor dienen kann, kann man schon so sagen, ja? Um dieser Suche nachzugehen.
Und da sind Sie dann der Sache dann letztendlich dann aufgrund solcher Ereignisse immer mehr nachgegangen. Mhm. Sie haben ja auch gesagt, Sie kommen aus dem klassischen Handwerk. Was haben Sie denn als erstes für einen Beruf erlernt?
Also es klingt jetzt wahrscheinlich etwas merkwürdig. Ich habe zuerst Tischler gelernt und danach Karosseriebauer. Ich habe zwei Handwerksberufe gelernt.
Da werden Sie jetzt der optimale Mann für denjenigen, der vor einiger Zeit genau da auf dem Platz saß, und zwar baut der Campingbusse um.
Das habe ich gelesen, ja.
Und also der kleine Freiheit-Camper hat er gegründet. Ich glaube, den könnten Sie gut unterstützen, wenn da die Fertigkeiten mit da sind, solche Teile umzubauen. Aber wie ging es dann weiter dann?
Nach diesen beiden, das muss man dazu sagen, ich bin 75er Jahrgang, also in der DDR damals geboren, und habe den ersten Kulturschock quasi erlebt, in dem Moment, wo meine Historie, meine eigene Wirksamkeitserwartung, die Tischlerei, keine Resonanz gefunden hat in der neuen Welt. Und das war die erste Konfrontation auch mit diesem Selbstwirksamkeitsphänomen, dass ich die Tischlerei, die gehörte zu meiner Vergangenheit. Der Karosseriebau war der Weg in die neue Richtung. Ich komme aus jetzt einem sehr interessierten, aber nicht zwingend akademischen Haushalt oder Elternhaus. Akademisch im Sinne von Hochschulausbildung, aber sehr reflektiert. Und kam eigentlich mit dem Hochschulsystem gar nicht in Berührung. Und bin aber auf diesem Weg, auf diesem anderen Weg mit Holpersteinen und Kurven dann doch in diese Richtung gekommen.
Wie ging es dann weiter klassisch dann nach dem Karosseriebau, dass man dann sagt, also zum Schluss steht dann eine Promotion an?
Erstmal die Erkenntnis, so geht es nicht weiter. Es ist nicht das, das ist ein Gefühl, das Sie vielleicht auch kennen. Ne? Dieses Gefühl, ich habe jetzt zwar einen Abschluss, aber ich bin nicht glücklich dabei. Und dann geht es weiter und man weiß eigentlich nicht richtig, wohin. Und man geht dann verschiedene Alternativen durch. Damals stand auch die Möglichkeit, in die Musik zu gehen, überhaupt beruflich. Das war mir zu riskant, da war ich zu ängstlich. Und bin dann doch ins Wirtschaftsingenieurwesen gegangen. Da sprach man davon, das wird gebraucht und das ist sicherer Boden. Die Sicherheit spielte da eine Rolle. Ja, und dann ging das eben an der Leipziger Hochschule für Wirtschaft und Kultur. Technik und Kultur, das Studium für Wirtschaftsingenieurwesen und danach die Promotion.
Also immer Schritt für Schritt.
Ja,
die letzte Frage noch in dem ersten Part, den wir dann immer mit da haben. Was empfehlen Sie denn Menschen, die bisher vielleicht noch nicht so ein richtiges Ziel, noch nicht so eine richtige Vision, also nicht so richtig wissen, was sie machen, aber sind auch jeden Tag von morgens bis abends letztendlich am Arbeiten. Wie können die Menschen das finden? Was geben Sie für einen Tipp?
Ich kann nur sagen, wie es bei mir gewesen ist und was mir geholfen hat, eine gesunde Einstellung zum eigenen Scheitern zu entwickeln. Das, also die Potenziale des eigenen Scheiterns zu erkennen, weil genau dort, man lernt nur das Scheitern. Durch Erfolge lernt man nicht, da vermutet man nur. Man vermutet, warum man Erfolg hat. Durch das Scheitern lernt man.
Deswegen sagt man auch, der ist gescheiter geworden, oder?
Das ist sehr schön. Ja. Das ist ein sehr guter Zusammenhang. Ja.
Ja. Also das kann ich auch mal ganz vielen Menschen immer nur sagen. Also die wollen ja nicht gerne Fehler machen. Es ist ja sehr erstaunlich, bis zu dem Tag, wo wir in die Schule kommen, dürfen wir ja so viel Fehler machen, wie wir wollen. Ja. Also wenn man sich jetzt immer mal beobachtet, wenn kleine Kinder anfangen zu laufen, im Bekanntenkreis haben viele kleine Kinder und dann fällt das kleine Kind wieder hin und da sagt ja keiner, du bist ein Verlierer und du hast das verkehrt gemacht, hättest du mal so und so das Gleichgewicht gehalten, da wäre es nicht umgefallen, sondern alle sagen, komm her, mach weiter, steh auf und du schaffst das und freuen sich, wenn der nächste Schritt gemacht wird. Aber spätestens dann, wenn wir in die Schule kommen, wir bekommen die ersten 10 Matheaufgaben, wir machen eine falsch. Und da wird nur noch über die falsche geredet. Und ich glaube, das ist die größte Ursache davon, dass wir Menschen uns einfach nicht mehr trauen, Misserfolge zu haben. Ja? Und das Thema Scheitern, dass das gar nicht mehr aufkommen darf, sondern wir sollen in die Schule kommen und dann soll alles peu à peu nach oben, bis man dann 15.000, 20.000 Euro im Monat verdient, ohne dass es irgendwie einen Rückschlag gegeben hat.
Der Erfolg ist das eine und der Wettbewerb ist das andere. In der Schule beginnt der Wettbewerb und im Wettbewerb darf man nicht mehr scheitern.
Genau, also das ist ein super Tipp, also das kann sich jeder hier auch mitnehmen. Also erhöht die Anzahl der Fehler, aber Vorsicht sein, ja, ein guter Bekannter hat mal zu mir gesagt zum Thema Fehler, einmal ist keinmal und zweimal ist einmal zu viel. Dennoch, je nachdem, was man macht, wenn einer anfängt mit Golfspielen oder so, dann darf man auch mehrmals einen Fehler machen, gar keine Frage, das muss immer passen und einfach den Mut haben und auch mehr zu scheitern. Die nächste Frage wäre dann, wie hat denn das Umfeld denn darauf reagiert, wie Sie gesagt haben, ich ziehe jetzt da mein Ding durch.
Ja, das Umfeld, ich hatte es ja schon mal mit dem Beispiel angedeutet, mit dem Beispiel des eigenen Scheiterns. Das Umfeld reagierte gewissermaßen in einer Weise, die Mahatma Gandhi schon beschrieben hat. Er sagte sinngemäß, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Der hier in Kassel ja durchaus bekannte Philosoph Basen Brock hat das in ähnlicher Weise ausgedrückt. Er sagte, je größer der Widerstand ist, der dir entgegengebracht wird, desto relevanter ist das, was du zu sagen hast. Also am Widerstand erkenne ich die Relevanz dessen, was ich denke, was ich sage, wie ich mich verhalte. Das heißt, in erster Linie hat man über mich gelacht oder ignoriert und irgendwann beginnt man zu kämpfen, hat man mich bekämpft oder ist geflohen. Der Erfolg, der sich einstellen soll, der kommt nicht so schnell. Der kommt ganz langsam.
Ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir auch immer sehr, sehr erfolgsverwöhnt und in Zeiten von Amazon, sage ich mal, wo man heute bestellt und morgen der DHL-Mann, der Paketservice letztendlich dann vor der Tür steht und übergibt einem das. Am liebsten wäre es schon so, dass es eigentlich vielleicht direkt da wäre oder man hat sich gerade darüber Gedanken gemacht und es kommt schon an. Ich denke, das kann man sich ganz viel in Natur mit immer abgucken. Die Natur braucht immer Zeit.
Ja.
Und diese Zeit geben wir uns, glaube ich, in der heutigen Zeit,
gar nicht mehr. Die Zeit ist das eine Wichtige, dass jeder Erfolg seine Zeit braucht. Und das, auch was ich denke, auch so wichtig ist, ist der Umstand, dass man selbst die Kriterien des Erfolgs festlegt und sich nicht in die Kriterien anderer oder die Kriterien anderer aufzwingen lässt. Denn da wird man unglücklich. Und dann weiß man, wenn man sie selber festlegt, dann weiß man auch, welche Zeit erforderlich ist.
Nochmal so zum Umfeld, weil Sie das eben gerade mit angesprochen haben, dass das desto relevanter ist, ja, desto mehr es ein Aufschrei im Umfeld gibt. Wie haben Sie dann die Kraft beibehalten, da trotzdem weiterzumachen? Weil da gibt es ja ganz viele Menschen, die beugen sich letztendlich dann auch dem Umfeld an der Stelle.
Ja, an der Stelle ging es eigentlich nicht anders. Auch wenn meine Präsenz im Internet ist, firmiert ja unter dem Begriff Denken in Alternativen. Die Alternative gab es damals nicht für mich. Ich habe keine gefunden. Ich habe nur diese gekannt und habe es immer versucht. Ich wusste auch nicht, woran es liegt am Anfang. Ich wusste nicht, woran es liegt, warum ich einmal eine positive Resonanz bekomme und wenn ich weiter agiere, auf einmal das kippt, auf einmal man Widerstände spürt. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, woran das liegt.
Was ist der Punkt, woran liegt es? Ist jetzt einer oder andere bestimmt sehr gespannt drauf, das zu wissen.
Ja. Also da muss ich auch sagen, ich könnte es fast auf den Tag genau sagen. Das ging waren etwa vor einem halben Jahr. Ich habe mich eine Zeit lang und mache es auch heute noch sehr intensiv mit dem mit den Veröffentlichungen des vorhin schon besagten Philosophen Bazin Brock auseinandergesetzt. Und er hat in einem seiner Bücher von der Strategie der negativen Affirmation gesprochen. Klingt sehr theoretisch. Es ist eigentlich die verneinende Bejahung gemeint. Also gemeint ist das, dass man die Regeln, mit denen man zu tun hat, und die Ansprüche, die einem entgegengebracht werden, wörtlich nimmt. In dem Moment, wo man sie wörtlich nimmt, führt man sie ad absurdum. Das heißt, wenn ich in einer Firma eine Regel aufstelle, ein Regelkonstrukt, eine Struktur, und erwarte, dass die Leute sich 100% dran halten, dann muss ich davon ausgehen, dass das Unternehmen den Bach runtergeht. Die wörtliche Auslegung einer Regel führt die Regel ad absurdum. Und das ist damit zu erklären, ich kam also immer in eine neue Struktur, habe die Regeln erkannt, habe sie angewendet und habe sie wörtlich genommen. So, bis dann die Regel quasi ad absurdum geführt war und die Privilegien, die ja immer eine Rolle spielen, auch in der Unternehmenskultur, die Privilegien sind das Entscheidende. In dem Moment habe ich es mit der informalen, mit der unbewussten Unternehmenskultur zu tun gehabt und schon habe ich die Kämpfe gehabt.
Ja. Wie findet man denn die unterbewusste Unternehmensregel denn letztendlich mit raus? Dass die einen, was Sie beschrieben haben, die ja da sind, nach außen hin, die ja bei manchen Unternehmen sogar in Dienstvorschriften ja festgelegt sind letztendlich, wo man Wort für Wort nachlesen kann, was da los ist oder was da nicht los ist, und dann letztendlich, wie der Hase wirklich läuft und was wirklich gelebt ist und was wirklich die Regel jetzt ist oder die Regel, die angewendet werden muss, um erfolgreich zu sein, muss man vielleicht mal so bezeichnen.
Man kann Muster erkennen, und zwar Muster von Störungen. In dem Moment, wo die formalen Ansprüche und die formalen Regeln, die formalen Prozesse beschrieben sind, wird es überall auftreten, dass es zu Störungen, zu Hindernissen, zu Verzögerungen kommt. Und wenn man sie aus einer gewissen Distanz heraus betrachtet, nach Auftretenswahrscheinlichkeit, nach Auftretenshäufigkeit, nach Ort und Zeit, in welchen Abteilungen treten welche Störungen auf, welche Ursachen, welche Gründe werden vorgebracht, wie geht man damit um, dann entstehen Muster, Verhaltensmuster, Reaktionsmuster, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel die formale Führungsstruktur, also die Hierarchie, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Gruppenleiter, Produktionsleiter, wie auch immer, bis zum Teamleiter, bis zum Mitarbeiter, dass diese formale Struktur untersetzt ist mit einer informalen Struktur. Es gibt dann zum Beispiel die graue Eminenz. Die graue Eminenz wird in vielen Unternehmen nicht wahrgenommen. Sie hat aber einen enormen Einfluss auf die informale Führungsstruktur. Denn die graue Eminenz ist quasi der Geschäftsführer auf der informalen Ebene. Und er hat die maximale Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf sich und ist die zentrale Fokus- oder Übertragungsfigur. Ja, diese gerade Vaterfigur.
Das heißt also, das ist dann jemanden, wo die ganzen Mitarbeiter mit drauf gucken letztendlich, und was der sagt, ist dann auch Gesetz, oder das ist richtig, das hat einen hohen Richtigkeitswert. Hat einen hohen Wert, und er sagt, da muss man dann auch nachgehen, die Meinung, die der hat. Wie vielleicht mal gerade so ein Beispiel in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, da hat der Chef rausgekriegt, wer die graue Eminenz ist, und dem Betrieb ging es nach einer Zeit nicht so gut. Also der hat finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass die Mitarbeiter kein Geld bekommen hatten. Also nicht rechtzeitig. Die Zahlungen waren nicht rechtzeitig mit da. Ja. Und der wollte dann die graue Eminenz bezahlen. Weil der rausgekriegt hat, wer der Redensführer ist. Und wenn ich den bezahle, dann ist der schon mal zufrieden und der zieht die anderen schon mit. Und diese graue Eminenz hat aber gesagt, nee, ich will auch kein Geld. Also entweder kriegen wir alle Geld oder gar keiner. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also das war im handwerklichen Betrieb, und das ist dann morgens um 6 Uhr ist es dann in der Werkstatt besprochen worden mit dem Chef. In der Offensive dann auch mit, ja. Also sehr, sehr spannende Situation, und der hat dann immer über dem Chef letztendlich gestanden dann, also auch bei allen Mitarbeitern, also was der für einen Respekt auch bekommen hat. Ist heute noch, wenn ich den irgendwo sehe, ziehe ich einen Hut von ihm noch.
Wenn das einer ist, ist das ja noch relativ leicht zu handeln. Oft ist es situationsabhängig, abteilungsabhängig, fachbereichsabhängig, sind es unterschiedliche, die auch noch miteinander in einer gewissen Wechselwirkung stehen. Entweder als Konfliktpartei untereinander oder als Fraktion. Also es gibt verschiedene informale, also unbewusste, organisationsunbewusste Strukturen, die die formalen Prozesse bestimmen.
Also das heißt, also es kann sein, aus mehreren Abteilungen gibt es eine Clique, die sich auch ab und zu mal treffen, mehrere graue Eminenzen, wo es der graue Abend gibt.
Ja, das muss noch nicht mal so sein. Es ist ja unbewusst. In dem Moment ist es keine mit der formalen Struktur vergleichbare. Man weiß voneinander. Also es ist ja eine unbewusste. Manchmal ist es zum Teil bewusst, wird es instrumentalisiert, aber oft ist es unbewusst. Man weiß, dass der im Nachbarzimmer sitzt und wenn man ein Problem hat, geht man hin. Oder wenn man ein bestimmtes Gerücht in die Runde bringen will, da geht man zu einem anderen. Das ist auch eine gewisse, ist eine Schnittstelle, es gibt dann graue Eminenzen und es gibt Verteiler, die eben, das sind meistens dann in andere Bereiche, von denen man weiß, okay, wenn die das weiß, dann wird die das weitertragen oder derjenige, ich möchte das nicht geschlechtsspezifisch in irgendeiner Weise.
Das weiß man ja auch im privaten Leben, ja, wem man was erzählen muss und wem man etwas erzählen darf und wem man gar nichts erzählen darf.
Eben, das weiß man. Im Privaten, das ist ein guter Hinweis, dass viele Dinge, die man im Unternehmen sieht, und wenn ich gerade auch mit Unternehmen zu tun habe und wir darüber sprechen, stellt man fest, das weiß ich doch, das kenne ich doch schon. Das weiß ich doch von zu Hause, das weiß ich von früher, da war das auch so. Und warum sollte es im Unternehmen anders sein?
Ja, ich denke sowieso in vielen Bereichen wird immer so eine harte Trennung gemacht. Das ist jetzt, auf einmal bin ich in der Rolle drin, im Beruf mit drin und der Beruf ist ganz was anderes als das, was zu Hause ist. Und das ist ja sehr interessant, wie viele Unternehmen immer drüber sprechen, wenn die intern zusammen sind und die sprechen auf einmal von da draußen. Als wäre das ganz was anderes, aber das gehört ja alles letztendlich zusammen, dieses da draußen und da drin.
Aber alleine, wenn man von da draußen spricht, kann man Rückschlüsse ziehen, was das Unternehmen für denjenigen, der so spricht, bedeutet. Und in dem Fall gilt es eben darum, gerade von Führungskräften, die so sprechen, oder auch Mitarbeitern, die so sprechen, die vielleicht merkwürdig verhalten, dort die Historie zu begutachten und wirklich zu sagen, wie kommt er drauf? Was verbindet er wirklich mit dem Unternehmen? Gibt es manche, die sehen darin einen Elternfamilienersatz und verfallen dann auch in bestimmte Verhaltensmuster, wie vielleicht von vor 20, 30 Jahren als Jugendlicher. Das ist manchmal sehr kurios, wenn man jemanden erlebt im Unternehmen. Manchmal geht man dann auch mit dem einfach raus oder geht durch den Wald oder sitzt sich in den Kaffee und ist komplett anders.
Das ist schon interessant, weil manchmal denkt man, dass die Leute immer gleich sind und dass du manchmal sich noch was Gegenteiliges dann da auch mitspiegelt. Was ist denn jetzt Ihre genaue Aufgabe? Was bringen Sie genau für Nutzen den Unternehmen denn, wenn Sie da drin sind?
Also wenn wir jetzt schon von den formalen Strukturen und den informalen Strukturen gesprochen haben, dann gibt es natürlich eine formale Führungsstruktur von oben nach unten, wenn ich das mal so einfach formulieren kann. Und eine informale, die geht von unten nach oben. Idealerweise werden die beiden Strukturen identisch wahrgenommen. Wenn die beiden identisch sind, ist es optimal. Erreicht man nicht, aber in der Regel im Alltag sind sie weit voneinander entfernt. Und es ist die Aufgabe, meine Aufgabe, diese beiden Strukturen zusammenzubringen. Das heißt, die formale, die sozusagen greifbar ist, die eigentlich auch aus der Zukunft kommt, also man richtet das Unternehmen nach zukünftigen Erwartungen aus, mit der unbewussten informalen Struktur, die aus der Vergangenheit kommt. Jeder Mitarbeiter bringt seine eigene Historie mit. Und er will immer sich selbst als widerspruchsfrei wahrnehmen. Ja, er möchte nicht irgendwo in den Konflikt kommen, wo er dann sich selbst nicht mehr als konsistent wahrnimmt. Das heißt, er versucht immer, sein Umfeld gemäß seinen Erwartungen zu beeinflussen. Und wir haben nicht bloß einen Mitarbeiter, wir haben 10, 50, 100, 2000. Und das gilt es nun, diese informale Führungsstruktur auf die formale, der formalen anzupassen oder anzunähern.
Wie gehen Sie dann genau vor? Wie ist dann Ihre Arbeitsweise? Wie muss man sich dann vorstellen, wie das gemacht wird?
Also das Kernelement sind natürlich Gespräche und Beobachtungen. Die größte Herausforderung ist, selbst an dem Unternehmen, im Unternehmen zu sein, teilzunehmen, ohne zu stören in der Analysephase. In der Verannäherungsphase stört man gezielt. Also dann arbeite ich mit mir selber als gezielte Störung und nehme mich wieder raus. Also das, der Kern, die Analysephase ist sehr schwierig, weil sie auch nicht, also nicht leicht einschätzbar ist von der zeitlichen Dauer. Das unterscheidet sich zum Beispiel bei Unternehmen, die eine zumal Großserien-Massenfertigung haben, ist es vergleichbar einfacher, auf die informale Struktur zu analysieren, als es zum Beispiel bei projektarbeitenden Unternehmen ist, bei Prototypenfertigungen, Kleinserien. Dort ist es wesentlich schwerer, also von der zeitlichen Planung her. Man geht in die Unternehmen und spricht mit selbst, macht mit den Geschäftsführern, mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitern, nimmt an den Besprechungen teil, nimmt also an jeder Kommunikation, an jedem kommunikativen Akt teil und stellt dann fest, was ist ritualisiert, was ist institutionalisiert, was ist variabel, und dann bilden sich die Muster ab, auch aus den Inhalten. Manchmal braucht es eine Weile, dann sprechen die Mitarbeiter auch informal, einfach unter vorgehaltener Hand.
Also sind Sie da hauptsächlich erstmal der Experte im Hinhören und Hinschauen?
Im Fragen. Sie hatten das, ich kann mich erinnern, Sie haben in einem Film, ich glaube in einer Veröffentlichung auf YouTube war das, glaube ich, hatten Sie die Frage in dem Vordergrund gestellt, das richtige Fragen. Und das ist genau der Punkt. Das Zuhören ist das eine, aber auch das richtige Fragen stellen. Das ist nicht einfach.
Ja, das haben wir, glaube ich, auch mit verlernt, das Fragestellen. Ja. Wir haben ja vorhin das Thema Schule schon mal gehabt. Mhm. Und wenn da der ein oder andere ja eine Frage gehabt hat, hat sich nochmal gemeldet, dann haben die anderen ihn vielleicht böse angeguckt oder gedacht, der hat es noch nicht richtig verstanden. Ich merke das heute immer wieder auf Seminaren, wenn man dann irgendwas nicht verstanden hat und die Frage stellt, dann kommt in der Pause einer zu und sagt, oh, ein Glück hast du das mal gefragt, ich habe es auch nicht verstanden.
Ja. Obwohl viele vergessen, wer fragt, führt. Diejenigen, also das ist eine Führungsmethode, Fragen.
Ja, das ist aber, glaube ich, dann auch immer der Fall, wenn man interessiert ist an dem anderen Menschen oder an diesem Vorgang oder was da gerade da ist. Daher kommt es ja, dass man dann auch viel die Fragen stellt. Ansonsten merkt das ja auch im Verkauf. Erfolgreiche Verkäufer, die fragen immer viel mehr und die haben nur einen Gesprächsanteil von ungefähr 30% und die Kunden von 70%. Und bei den weniger guten Verkäufern ist es umgekehrt, die erzählen einem irgendwas, was man vielleicht manchmal gar nicht wissen will und sagt, das interessiert mich gar nicht. Ja. Und der denkt immer, was ich jetzt mit erzählt habe. Und so ist es auch in allen Gesellschaftsschichten letztendlich.
Ja. Also das richtige Fragen stellen ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Und man darf ja nicht vergessen, auch wenn man fragt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der andere sich eben unterlegen fühlt und ausweichen will. Also wenn man fragt, muss man sich dessen bewusst sein oder sollte man sich dessen bewusst sein, dass es den anderen in die Ecke drängen könnte. Also es ist auch eine Frage wie, frage ich verdeckt, frage ich offen, frage ich geschlossen. Und das sind schon viele, viele Aspekte, die man entweder sich erlernen oder aneignen muss oder selbst erlebt hat auch schon.
Ich denke, das ist immer ganz wichtig, gerade beim Fragestellen keine Ja-Nein-Antwort rauszuholen, also keine geschlossene Frage zu stellen, sondern die offenen Fragen und auch immer wieder den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass es okay ist, die Antwort jetzt nicht zu geben oder irgendwie auch auszuweichen, wo man einfach merkt, oh, jetzt ist man hier irgendwo im Grenzbereich mit drin, jetzt machen wir da an der Stelle nicht mehr weiter, jetzt machen wir es woanders weiter. Ist auch mal eine ganz wichtige Sache im Coaching oder auch ganz wichtig in Sachen im Verkauf. Und wenn man sich selbst auch im Bewerbungsgespräch oder sonst wo man auch immer verkaufen muss, dann kann man ganz schnell feststellen, wie ticken die anderen, dass man auch immer noch mit erhobenes Hauptes auseinandergehen kann und man kann sich auch mal wieder begegnen. Ja. Also ich sag, man sieht sich immer mehrmals im Leben, nicht nur einmal. Manche sprechen ja schon davon, dass es dreimal ist.
Ja, aber es ist richtig, der Gesichtsverlust ist ein wichtiger Aspekt. Also für den Gefragten. Der Fragende muss sich dessen bewusst sein, dass er dem anderen mit einer bestimmten Fragestellung in einem bestimmten Kontext das Gesicht nehmen kann.
Nach der Analysephase, was wenn Sie insgesamt in diesem Unternehmen dann letztendlich dann waren, was hat denn das Unternehmen dann davon, dass Sie als Experte dann da waren?
Der Hauptnutzen ist eigentlich die Kenntnis der eigenen Prozesse, das Bewusstsein, eine Sensibilisierung sowohl der Führungskräfte als auch der Mitarbeiter für die informalen Begebenheiten, für das Irrationale im Unternehmen, für diese Macht, die eine informale Struktur haben kann. Und für die Potenziale. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass in einem gut funktionierenden Unternehmen, in dem die Mitarbeiter sehr motiviert sind, die Mitarbeiter trotzdem im Schnitt 40-50% ihrer Energie und Zeit in die Entwicklung ihrer informalen Beziehungen stecken, Also, Fraktionsbildung, karrierebedingte Fraktionsbildung. Man überlegt sich, wen muss ich auf meine Seite ziehen, damit ich die nächste Position bekomme. Wen auch Konflikte, die es zu organisieren gibt. Man glaubt es nicht, aber die Organisation von Problemen spielt eine große Rolle. Mal auch auf Arbeit möchte man wissen, möchte man Verbindlichkeit haben und man glaubt es nicht. Probleme, die immer wieder kommen, bringen Verbindlichkeit. Also es gibt einen Nutzen, den man aus Problemen, immer wiederkehrenden Problemen herleiten kann. Aber am Ende sind ja der Nutzen selber ist die Kenntnis des eigenen Unternehmens und eine reduzierte Angst, vor allen Dingen auf Seiten der Führungskräfte, Angst vor dem Scheitern und auf Seiten der Mitarbeiter, Angst vor Willkür. Das sind die größten Ängste, die beide Seiten haben und die lähmen.
Ja, das bremst unheimlich immer, ja. Also das sind sie also letztendlich, wenn man es auf den Punkt bringt, ein Mutmacher für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter. Und natürlich dann auch Mutmacher für die Unternehmer selbst, die an der Spitze stehen.
Also als Mutmacher ist natürlich die Qualität der Entscheidung. Die Hauptaufgabe der Führungskraft ist, Verbindlichkeit zu schaffen. Und dazu muss ich das kennen. Und Verbindlichkeit schaffe ich nicht bloß für die Mitarbeiter, sondern auch für mich selbst. Ich fühle mich als Führungskraft einfach wieder selbst wirksam und nutze dem Unternehmen. Also ich führe meine eigenen Bedürfnisse mit dem Unternehmen zusammen. Und das führt zu einer enormen Zufriedenheit, weil man sich selbst wieder wahrnimmt, wirksam wahrnimmt.
Wer darf denn bei Ihnen als Kunde werden?
Das dürfen ist so eine Sache, ja. Also ich bin immer sehr froh, wenn jemand die Kultur als relevant anerkennt, denn das ist das Problem an der Arbeit. Man kann nicht hausieren gehen, man kann nicht die Türen klopfen und sagen, ich bin hier Experte. Auch der Begriff Experte ist schwierig, aber ich bin Experte für Kultur, ich möchte Ihnen gerne was vorstellen. Das geht nicht, funktioniert nicht. Also es ist in der Tat so, man muss zu finden sein, überall, möglichst hier mal einen Artikel schreiben, da mal eine Bemerkung machen und mal an einer Diskussion teilnehmen, damit man gefunden werden kann. Und das Bedürfnis muss vom Kunden kommen. Also diese Frage, ich habe jetzt mit einem Unternehmen zu tun, das ist bis jetzt, was mir vielleicht dreimal passiert insgesamt, die Führungskraft hat nicht gesagt, ich weiß, ich muss mich umstellen, ich muss flexibel sein, Change Management, das muss alles fließen. Und nein, er hat gesagt, ich weiß, dass sich etwas verändert hat, auch von außen, und ich weiß, dass wir hier Schwierigkeiten haben. Ich möchte es aber erst verstehen, bevor ich was ändere. Da war ich wirklich unglaublich begeistert, weil ich das so ganz, ganz selten erlebe.
Also hat sich schon vorher mit dem Thema auch mit beschäftigt und gesagt, genau.
Sehr, sehr intensiv.
Genau, das suche ich auch. Letztendlich kommt ja auch immer so ein Verkauf immer zustande, ja, wenn der andere erst merkt, was ihm fehlt.
Ja. Ja. Und das zeugt einen Leidensdruck. Ja.
Genau, das ist der Punkt. Wie können denn die Menschen mit Ihnen in Kontakt treten?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal über die Internetseite selbst in -alternativen-denken.de, also in Alternativen denken, die Begriffe mit Minus getrennt. Man kann natürlich auch den Namen googeln, Martin Wagner Leipzig oder Martin Wagner Alternativen denken, da bin ich relativ weit von in den Suchergebnissen. Auf Xing bin ich zu finden, auch unter dem Begriff, ja, entweder Martin Wagner oder Dr. Martin Wagner. Ja, und da sind die Kontaktdaten aufgeführt, sowohl Telefon, Adresse. Ja.
Ja, oder auch auf der Seite www.gewohnheitsdesigner.de. Da wird es auch noch einen Link geben, wenn der Podcast dann ab Montag zu hören ist. Oder auch bei Facebook auf der Fanpage vom Gewohnheitsdesigner. Da gibt es auch schon eine Verlinkung zu dem Dr. Martin Wagner, wer jetzt keine Möglichkeit hatte, sich das Ganze mit aufzuschreiben. Ja, da sind wir schon im letzten Bereich der Sendung und dann wechseln wir bei mir in der Sendung immer die Rollen. Wir behalten aber die Plätze bei.
Ja.
Jetzt haben Sie die Fragen an Gewohnheitsdesigner mitgebracht. Was haben Sie denn für Fragen mitgebracht?
Die Fragen, kurioserweise, ich könnte eigentlich dieselben Fragen stellen, weil Sie die auf den Punkt bringen. Ich würde mal beginnen. Ich formuliere sie etwas anders. Geniale Gewohnheiten, das ist ein Begriff, der mich sehr beeindruckt hat, weil genial ein positiver Aspekt und Gewohnheiten als eigentlich negativ bedacht. Gibt es Schlüsselereignisse, gibt es in Ihrem Leben, die, sag mal, oder Erfahrungen, die Sie damit verbinden?
Also mit dem Bereich der Gewohnheiten oder wie es überhaupt da letztendlich dazu gekommen ist, da ist es ein Ereignis gewesen. Ich habe sehr viel Geld in Seminare investiert mit dem Hintergrund, meinen Umsatz zu steigern. Ich hatte eine eigene Agentur in der Finanzdienstleistung und gesehen, der Umsatz ist gleich geblieben und hat sich nicht gesteigert, teilweise sogar noch weniger geworden. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das denn sein, dass du auf der einen Seite sehr viel investierst und auf der anderen Seite passiert nichts. Und dann habe ich den einen oder anderen Ordner mal mir durchgeguckt und da stehen ja so die ganzen Ideen drin, wenn man auf so einem Seminar ist, das macht man anders da und das macht man anders da und das macht man anders da. Und in der Analyse kam eine knallharte Erkenntnis, dass fast gar nichts umgesetzt war. Und dann dachte ich selbst, das liegt an mir, die anderen machen das alle. Und bei dem nächsten Seminar hatte ich dann nach 2 Wochen bei 10 Kollegen mit angerufen, habe gesagt, was hast du denn alles denn jetzt anders da gemacht? Zeit, ach, ich habe noch keine Zeit gehabt und das ging deswegen und nicht und deswegen und nicht. Und so bin ich dann letztendlich auf das Thema Gewohnheiten gekommen. Und dieses Wort geniale Gewohnheiten hat letztendlich damit was zu tun, zu sagen, wenn ich ein Ziel irgendwo habe, ich kann nur dieses Ziel, diese Vision erreichen, wenn ich eine Gewohnheit habe, die das unterstützt, dass ich da hinkomme. Und dann sage ich dann, das ist eine geniale Gewohnheit. Aber ganz wichtig ist es, wo man hinkommen will, das muss aus einem selbst kommen. Das darf jetzt von außen nicht aufgestülpt sein. Das darf keiner vorne weglaufen und sagen, wir wollen jetzt die Nummer 1 werden, wir wollen zweistellig wachsen, sondern mit der Arbeit, die man da tut, egal was es auch ist, welche Position man irgendwo im Unternehmen hat, zu sagen, hey, mir macht die Arbeit Spaß, ich will da und da hin. Und dazu baue ich mir jetzt auch eine Gewohnheit auf.
Das ist der Punkt. Was mich da an diesem Begriff sehr, sehr inspiriert hat auch, ist der Umstand, dass die Gewohnheit oft negativ betrachtet wird, aber unglaublich wichtige Funktionen hat. Gewohnheiten als Ritual, als Institution, als Stabilisierung, auch in einem Unternehmen. Also man darf auf keinen Fall voreilig und die Gewohnheiten zerstören, ohne einen Ersatz zu haben. Weil man dann dieses System mit stets stabilisiert. Und das finde ich so genial an der Sache auch, um den Begriff wieder aufzunehmen, dass man eben diese Vorzeichen ändert. Das kann man auch auf andere Begriffe, die man immer negativ benutzt, dreht man das Vorzeichen um und überlegt mal, was ist eigentlich der Funktion dieses lästigen, in Anführungsstrichen, lästigen Phänomens.
Genau, wir hatten es ja vorhin auch schon mit dem Scheitern, ja.
Ja.
Gescheitert genau, zu werden genau. Oder ganz, ganz viele Sachen steckt hier immer. Es ist ja letztendlich immer eine Waage auf der einen Seite, was wir haben, gegenüber was auf der anderen Seite letztendlich ist. Tag und Nacht, es muss immer einen Gegensatz irgendwo immer geben.
Ja, ja, sonst ist es nicht wahrnehmbar. Sonst also ich brauche den Kontrast, brauche den Kontrast zu mir, auch deswegen der Konflikt. Ja. Das ist eine wesentliche Funktion des Konfliktes, Kontraste herzustellen, mich selbst abzuheben von anderen. Und das brauche ich im Team, das brauche ich in der Abteilung. Ich brauche die Möglichkeit, mich zugehörig zu fühlen und mich gleichzeitig auch abzugrenzen. Und das ist gerade auch diese genialen Gewohnheiten. Ich fand das sehr auf den Punkt gebracht. Vielleicht zur nächsten Frage.
Gerne, gerne.
Ja. Ich würde gleich die Frage auch aufnehmen, die Sie mir gestellt haben. Und zwar mit dem Umfeld. Wie hat das Umfeld reagiert auf diese, Sie haben ja auch ein doch sehr bewegtes berufliches Leben, bewegliche Historie. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Also das erste Umfeld, ich habe eine Agentur in der Finanzdienstleistung mit aufgebaut und da hat das Umfeld sehr abweisend reagiert, einen sehr großen Bereich davon. Ich habe gesagt, jetzt willst du mir auch noch eine Versicherung verkaufen letztendlich. Das war jetzt auch nicht so eine Sache, wo jeder so mitgehen konnte. Der ein oder andere hat aber damals auch schon an mich geglaubt und an die Menschen habe ich mich auch immer gewandt. Und dann, wie dann die nächste Sache dann im Jahr 2013 dann rauskam, als Gewohnheitsdesigner und dann auch dafür Rechnung zu schreiben, wenn ich Coachings mache, da hat sich bis dato auch mein Freundeskreis ein bisschen geändert gehabt. Das war so das eine, beziehungsweise die Leute, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, die sind in ähnlichen Situationen letztendlich mit drin und die haben mir dann auch Unterstützung gegeben und gesagt, hey, das ist eine super Idee, mach weiter, bleib da dran, immer Schritt für Schritt und so weiter. Das hatte sich dann nach diesem ersten Mal in der Selbstständigkeit Gen schon ein bisschen das Umfeld so hingehend geändert gehabt, dass man genau weiß, mit dem spricht man darüber und jemand anders, da brauche ich jetzt darüber nichts zu sagen, weil der eine oder andere vielleicht eh wenig damit anfangen kann.
Sie sagten, die Freunde haben sich geändert, der Freundeskreis. Ist es ausschließlich auf die eigentliche Sache der Arbeit zurückzuführen oder haben Sie den Eindruck, dass Sie sich in Ihrem Verhalten, in Ihrem Denken, in Ihrer Persönlichkeit geändert haben?
Nein, die Persönlichkeit hat sich ja auch mitgeändert und auch damit auch die Personen gleichzeitig, die drumherum waren. Also es ist eine sehr spannende Sache ist da. Ich grüße noch mal von hier den Carsten Kaiser, mein Nachbar im Vogelsberg, wo ich groß geworden bin. Wir haben eigentlich bis zum 8., 9. Schuljahr in der Schule viel miteinander zu tun gehabt. Wir haben viel miteinander Fußball gespielt und auf einmal war mal so ein Bruch dran. Haben wir uns eine Zeit lang nicht gesehen. Oder wenig nur gesehen, jeder ist seinen Weg irgendwie gegangen und er ist in die Selbstständigkeit gegangen, ich in die Selbstständigkeit gegangen und jetzt haben wir wieder sehr, sehr viel miteinander zu tun. Wir telefonieren immer regelmäßig, in letzter Zeit ist es wieder ein bisschen kurz gekommen, aber dennoch versuchen wir das immer ein-, zweimal im Monat auch hinzukriegen oder wenn ich im Vogelsberg selbst da bin und man spricht natürlich über ganz anderen Themen, die einen dahingehend bewegen, als was vielleicht 10 Jahre zuvor mit jemandem im Gespräch war, weil die anderen Leute haben sich ja auch irgendwo hin entwickelt, was nicht positiv oder was nicht negativ ist. Es ist einfach so, wie es ist, sage ich immer.
Es ist, aber weil Sie sagen, es ist ein Freund aus früheren Zeiten, der sozusagen einen von früher her kennt, der also auch mit die eigene Geschichte erlebt hat, aus einer anderen Perspektive. Das heißt, wenn mir jetzt etwas passiert oder ich stelle eine Veränderung an mir fest, die mir im Weg steht, die mich stört oder die mich irritiert, dann sind die Freunde enorm wichtig, weil sie eben die Historie kennen und mir extrem wertvolle wichtige Hinweise, wie Sie es auch schon sagten. Das ist enorm wichtig und das ist schade, dass ich das gerade aus der Jugend, aus der Kindheit die Freundschaft so schnell wegbewegen und sie nicht wieder zusammenfinden, wie in Ihrem Fall. Denn das ist Gold wert. Solche Freundschaften sind Gold wert.
Ja, da sind auch wirkliche Freundschaften letztendlich dann auch. Und ich glaube, es gibt halt ganz wenige wirkliche Freunde. Oder was ist ein Freund? Ab wann ist es kein Freund mehr? Wo man, ich sag mal, bei jemandem, wo man auch mal spät abends nochmal anrufen kann, wenn man wirklich ein Problem hat und er sagt, komm her, wir finden jetzt eine Lösung, kriegen das jetzt irgendwo hin. Dann wird es schon ziemlich dünn. Natürlich aber auch ganz viele Leute, die auch im Umfeld mit drin sind, auch ganz viele, die mich unterstützt haben und die ich auch gerne bei deren Sachen unterstütze. Und wenn man halt mit Menschen zu tun hat, wird dieses Umfeld auch immer größer letztendlich, immer von Tag zu Tag. Und dann gibt es halt mal Zeiten, hat man mit dem einen oder anderen ein bisschen mehr zu tun und dann ist es wieder vielleicht eine andere Phase, mit jemand anders da wieder ein bisschen mehr zu tun.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Aspekt der Freundschaft, dass man diese Phasen der Ruhe, der ausbleibenden Kontakte nicht dazu führt, dass die Freundschaft oder der Kontakt abbricht. Wie Sie sagten auch, nach Monaten, vielleicht nach Jahren sieht man sich wieder und es ist wie vorher. Man hat wieder den Kontakt, sofort den Draht zueinander, obwohl man, ja, mit der eine hat Familie, der andere vielleicht noch nicht. Es hat sich vieles verändert und trotzdem hat man Bezug.
Einer aus unserem Freundeskreis hatte jetzt vor kurzem geheiratet gehabt und da sind wieder ganz viele, ja, die sich vor 10 Jahren eigentlich immer viel zusammen waren, alle mit auf der Hochzeit zusammengekommen und das war ein sehr schönes Erlebnis da wieder und es war genau das, was Sie gerade wieder beschrieben haben, dass man da wieder auf einer Ebene auch wieder ist und genau da irgendwie dann auch wieder weitergemacht hat. Also es ging auch sehr lang den Abend dann. Ja.
Aber auch gerade in Bezug zu meiner Arbeit, dieser Reflexionsvorgang, also es geht ja viel mit der Selbstreflexion oder beginnt viel mit der Selbstreflexion, der Übertragung auf das Unternehmen, auf das Umfeld. Und für die Selbstreflexion sind diese Art von Beziehungen, sind diese Freunde unglaublich wichtig. Haben wir noch eine Zeit für eine?
Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben noch 2 Minuten und das ist jetzt leider keine Zeit mehr für eine nächste Frage. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist hier verflogen, ganz schnell rumgegangen. Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und dass wir dieses Gespräch hier im Radio führen konnten. Und dann gebe ich einfach nochmal die Termine durch, was demnächst mit anliegt. Also gleich hier ab 18 Uhr haben wir die Sendung Themenwechsel, die hier weiter ist. Und dann bleibt mir noch zu sagen, bevor wir noch den letzten Song haben. Haben Sie vielleicht noch einen abschließenden Satz an die Hörer?
Ein abschließender Satz. Man soll davon abgehen, Probleme lösen zu wollen. Man sollte lieber dazu übergehen, gemeinsam eine Umgangsform mit Problemen zu finden. Dann ist man auf der richtigen Seite.
Das war ein schöner Abschlusssatz. Ich sag euch, ein schönes Wochenende, viel Power, viele Inspirationen und immer geniale Gewohnheiten, bis es in 2 Wochen wieder heißt, das Leben ist kein Parkplatz.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.